Wann hast du das letzte Mal so richtig herzerfrischend gelacht? Wann war das? Kannst du dich erinnern? Gestern? Okay. Weißt du noch worüber? Also musst du es nicht sagen. Ich erzähle euch mal ein was, wo ich erzähle euch nicht, was es genau war, aber am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich das letzte Mal so richtig aus tiefstem Herzen gelacht. Und so wie das bei Witzen und bei Humor manchmal so ist, es kommt auf das Setting an. Und der Witz, der kam von meinem Vater. Das ist was Besonderes, dass er einen Witz raushaut. Nicht, dass er ihn raushaut, sondern dass ich auf dem Tisch liege vor Lachen. Meine Schwester neben mir, ihr Mann neben mir. So ein richtiges trockenes Ding. Er ist jemand, der normalerweise sehr ernst ist und bis er mal was sagt, das dauert ein Stück. Aber wenn dann ein Witz kommt und der rauskracht und poltert und ich auf dem Tisch liege und sage, ey, es geht nicht. Ich lerne dich gerade neu kennen. Das ist was ganz Besonderes. Das hat was mit dem Herz zu tun. Das war so richtig herzerfrischend. Kennt ihr solche Situationen, wo ihr sagt, boah, die Person, die hat das Herz an der richtigen Stelle? Ein Herz und eine Seele. Das hat alles mit dem Herzen zu tun. Vielleicht hast du auch Situationen im Kopf oder die kommen dir, wenn es um das Herz geht, in den Kopf, wo es heißt, ah, das ging mir wie ein Stich durchs Herz. Das hat mir wehgetan oder das hat mich irgendwie verletzt. Und wir merken daran schon, dass das Herz für unser Leben, für unser Tun, für unser Wollen, für unser Fühlen eine große Rolle spielt. Irgendwie haben wir ganz viele Redewendungen, wo es um das Herz geht. Und das sind nicht einfach nur die Lappalien, sondern das sind Dinge, die tief gehen. Wir brauchen die, um unseren Alltag zu benennen. Oder die Redewendung mit ganzem Herzen zustimmen oder aus vollem Herzen kann ich das bejahen. Oder wann hast du dir das letzte Mal etwas so richtig zu Herzen genommen, wo du gesagt hast, das ist jetzt meins, das ist mein Ding, das nehme ich mir zu Herzen. Herz deshalb, wir sind mittendrin in einer Gottesdienstreihe Refresh. Es ging um den Geist, Mind, um den Leib, um den Body, körperliche Erholung. Und ich gebe mal in 2 Minuten eine kurze Wiederholung von den letzten beiden Sonntagen. Am vorletzten Sonntag, am 8. Januar, ging es um Mind. Wir haben da auch PowerPoint-Folien dazu. Nämlich den Verstand neu zu beleben. Denn das ist mein Wunsch am Jahresanfang. Mein Wunsch und mein Gebet ist, dass das Jahr für dich ein richtig gutes Jahr ist. Dass es ein Jahr ist, was sinnvoll ist, wo du Gott näher kommst, wo du deiner Berufung näher kommst, wo du dich besser kennenlernst, dich besser einschätzen lernst, wo du im Rückblick sagst, hey, das war ein Jahr. In dem Jahr habe ich Fundament gelegt in meinem Leben. In dem Jahr konnte ich was darauf aufbauen. Das ist ein belastbares Jahr. Nicht ein Jahr, wo ich hinterher sagen würde, naja, es gab das Jahr, aber ohne das Jahr wäre mein Leben auch nicht ärmer gewesen. Mein Gebet ist, dass es ja wertvoll, dass es hilfreich ist. Und damit es hilfreich ist, gibt es diese 4 Elemente. Und das erste ist den Geist, den Verstand neu zu beleben. Zeit mit Gott zu haben, Zeit mit Gott zu verbringen, das erfrischt deinen Geist, das belebt deinen Geist. Und deshalb war mein Appell am ersten Sonntag, buch dir diese Zeit mit Gott, baue sie dir in deinen Kalender ein, such dir Möglichkeiten, wie du das am besten handhabst, um bei Gott anzudocken, dem Schöpfer des Lebens, deinem Schöpfer, der dir Gutes tun möchte. Am darauffolgenden Sonntag ging es um Freiraum zum Durchatmen. Letzte Woche, wer wünscht sich am Jahresanfang nicht diesen Freiraum? Manche sind schon so abgehetzt, dass sie sagen, ich brauche diesen Freiraum zum Durchatmen. Gott schafft uns Freiräume, er hat natürliche Rhythmen geschaffen. Rhythmen von Tag und Nacht, Rhythmen von Erholung und Anspannung, Rhythmen von Arbeiten und Ausruhen, von Sabbat. Gönn dir diese Räume. Und diese Freiräume sich gönnen, das ist eine Vertrauenssache. Nämlich, dass ich sage, hey, selbst wenn ich jetzt durchatme, habe ich nicht die Angst, dass ich stehen bleibe, habe ich nicht die Angst, dass ich zurückfalle, dass sich das Leben um mich weiter dreht und ich dann nur noch nachhecheln aufholen muss. Es ist Vertrauenssache. Wenn Gott den Sabbat dir geschaffen hat, den Ruhetag, Freiräume zum Durchatmen, dann nutzt sie, habt den Mut dazu, habt das Vertrauen dazu. Heute geht es um das Herz, das, was uns so ganz nahe ist. Und es geht nicht um die Pumpe, die jetzt am Tag dein Blut in Wallung bringt und es immer wieder in Bewegung setzt und den Sauerstoff transportiert, damit du leben kannst. Es geht um das Herz, was etwas tiefer ist. Es geht um ein erfrischtes, um ein erfülltes Herz. Und ich möchte einen Bibeltext lesen von einer Frau, wo ich den Eindruck habe, wow, diese Frau, die hat so ein erfülltes Herz gewesen. Sie konnte gar nicht anders, als dass etwas so rausgesprudelt ist aus ihrem Herzen. Refresh your heart. Das Herz neu beleben. Bevor ich lese, möchte ich gern beten. Vater im Himmel, du möchtest uns erfrischen. Und das erbete ich von diesem Gottesdienst jetzt. Ich erbete, dass du sprichst, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass du unsere Herzen erfrischst, dass du sie neu mit dir in Verbindung bringst. Wir beten um dein Sprechen, um dein Reden heute. Amen. Aus Markus 14 möchte ich lesen. Markus 14, ein Text, den vielleicht viele von euch schon gehört haben. Nicht vielleicht, sondern ich gehe davon aus, viele von euch haben den Text schon gehört. Markus 14, die Verse 3 bis 9, dort heißt es, Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit reinem, kostbarem Nardenöl in der Hand hatte. Sie brach den Hals des Fläschchens ab und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie zueinander. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Was bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man diese gute Botschaft predigen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Ich möchte euch kurz in die Situation mit hineinnehmen und den Text zu erklären, denn wenn es um das Herz geht, um ein erfrischtes Herz, um einen Herzensmensch, so würde ich die Frau bezeichnen, ist es wichtig zu verstehen, was kennzeichnet denn diesen Text hier, was kennzeichnet denn die Situation. Zunächst mal, Jesus war in Bethanien, es war 2 Tage vor dem Passafest, das heißt ungefähr 2 Tage, bevor er ans Kreuz gegangen ist, bevor er hingerichtet und zum Tode verurteilt wurde. Er weiß das, er hat das im Sinn. Er hat es seinen Nachfolgern mehrmals angekündigt. Sie wollen es irgendwie nicht so richtig wahrhaben. Und jetzt 2 Tage vorher, vor dem Passafest, da strömen massenweise, scharenweise Menschen nach Jerusalem, um das Fest zu feiern. Und sie haben Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt und im Umland. Und Jesus ist in Bethanien, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Jerusalem, wo man davon ausgehen kann, vielleicht hat er hier die Nacht verbracht, hat sich mit einigen Freunden noch getroffen. Simon der Aussätzige, das ist übrigens der einzige neben Jesus, der mit Namen in diesem Text benannt wird, in dessen Haus findet ein Fest statt. Ein Festmahl, zu dem hier in der Situation nur Männer dabei waren. Und sie sitzen zusammen, Simon der Aussätzige, man kann davon ausgehen, dass Jesus ihn geheilt hat, dass er gesund geworden ist und vielleicht aus Dankbarkeit deshalb Jesus ein Festmahl gegeben hat, gemeinsam mit seinen Freunden. Sie sitzen zusammen, sie feiern, wie Männer eben feiern, und plötzlich kommt eine Frau herein. Sie wird nicht mal mit Namen benannt. Sie platzt in diese Männerrunde herein, ergreift die Initiative, nimmt so ein Alabastergefäß. Alabastergefäß kann man sich vorstellen wie Gips, also was zerbrechlich ist, was man zerbrechen kann. Man kann es gut polieren, gut verarbeiten. Und es wurde damals häufig verwendet, um so schmale, langhalsige Gefäße herzustellen, wo man kostbare Flüssigkeiten wie Öl oder Salben aufbewahrt hat. Und sie nimmt das Gefäß, bricht den Kopf ab, ist ein Einmalgefäß, das heißt, er hat keinen schönen Schraubverschluss, sondern man bricht den Kopf ab und in dem Moment wird der ganze Inhalt verbraucht werden müssen, weil das Ding ja kopflos ist. Ich weiß nicht, da hat man jetzt keine Papier gehabt oder Durchsichtfolie, Glassichtfolie, um das wieder schön zu verschließen. Ab das Ding und in dem Moment verströmt sofort ein Duft in den ganzen Raum. Und sie kippt Jesus das Fläschchen über den Kopf. Das ist erstmal ungewöhnlich, denn normalerweise macht man das nicht als Frau, dass man einfach in den Raum reingeht, klack und zack, über den Kopf gießen. Das Salben an sich, das war für die damaligen Leute nicht so absolut ungewöhnlich. Menschen wurden gesalbt, Würdenträger sind gesalbt worden. Aber das waren Könige, das waren Priester, jemand, der ein offizielles Amt antrat, der ist gesalbt worden. Häufig von einem Rang höheren. Jetzt kommt diese Frau hereingeplatzt. Und nimmt nicht irgendein Salböl, sondern nimmt kostbare Narde. Narde ist ein Gewächs, was im Himalaya wächst und was dort zu Öl oder zu Salbe produziert wird. Und dann ist es über Indien in den Nahen Osten importiert worden. Das heißt, man kann sagen, das Fläschchen hat eine lange Reise hinter sich. Und es spricht von einem gewissen Wohlstand in dem Haus, in dem die Frau wohnt. Die Männer sagen sofort, das hätte mir für 300 Denare verkaufen können. So eine Verschwendung. 300 Denare war ungefähr der Jahreslohn eines Arbeiters. Weiß nicht, was das heute wäre, aber ihr könnt euch vorstellen, mehr als du diesen Monat verdienst. Für 300 Denare hätte man das verkaufen können. Und dann zeigt man schon, wow, die Frau, sie hat unglaublich viel Geld oder sie hat gerade das gesamte Familienerbe auf den Kopf gestellt. Aber auf jeden Fall hat sie etwas unglaublich Verschwenderisches getan. hat das einfach so diese unglaubliche Geldmenge genommen und jemand über den Kopf gegossen. Und damit, das Geld läuft runter und ist futsch. Der Duft ist im ganzen Raum, aber das Geld, der Wert, der ist irgendwie für die anderen Männer verflogen. Und sie machen ihr Vorwürfe. Was für eine Verschwendung, man hätte das verkaufen können. Ich weiß nicht, wer von euch so rational tickt und in dem Moment von Verschwendung immer sofort sagt, geht ja gar nicht, wenn ihr mir Blumen kauft. Boah, geht ja gar nicht. Naja, würde kein Mann von euch sagen. Ich weiß, ihr habt dann schlechte Karten bei Frauen. Aber es gibt andere Sachen, die ihr ankreidet, wo ihr sagt, geht ja gar nicht. Ist ja voll verschwenderisch. Kann man doch nicht machen. Manchmal muss Verschwendung angekreidet werden. Aber in dem Fall ist es interessant, wie wird denn das interpretiert von denjenigen, die in der Situation dabei sind. Die Umstehenden oder die mit am Tisch saßen, sagen, was für eine Verschwendung, das ist doch überhaupt nicht nötig. Nö, ist es auch nicht. Warum muss man jemand den Jahreslohn über den Kopf ausgießen? Okay, manche hauen den Jahreslohn auf den Kopf. Aber muss das denn jetzt wirklich sein? Und natürlich als Begründung muss man wieder die Caritas herhalten. So nach dem Motto, da hätte man ja auch was Sinnvolles. Das ist übrigens ein absolutes Totschlagargument. Das kannst du in jede Situation bringen und sagen, da hätte man doch auch Arme mit helfen können. Ich will jetzt nicht Hilfe für Arme, Unterstützung in Abrede stellen. Aber das ist so ein Totschlagargument. Und Jesus will in den Versen, die er dann, in den Worten, die er dann sagt, in den nachfolgenden Versen, vielleicht können wir noch mal eine Folie zurückgehen, lasst sie in Ruhe, warum bringt er sie in Verlegenheit, Vers 6? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es gibt immer Arme bei euch. Und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Jesus will damit überhaupt nicht die Hilfe für Arme in Abrede stellen. Und er will damit auch nicht Arme disqualifizieren oder ihnen irgendwas Schlechtes sagen. Er will einfach nur sagen, so oft ihr wollt. Wahrscheinlich lag es an dem Wollen. Und jetzt, wenn jemand mal was macht, was nicht in ihrem Sinne ist, dann fangen die Umstehenden sofort an, Arme aufs Trapez zu rufen. Jetzt können wir zur nächsten Folie wieder gehen. Jesus hat gesagt, es ist ein gutes Werk, sie hat mich zum Begräbnis gesalbt. Denn das hat er den Umstehenden schon oft angekündigt, gesagt, hey Leute, ich werde sterben. Und die Frau hat das offenbar ernst genommen. Für mich stellt sich die Frage, was bewegt sie denn, so viel Geld auf den Kopf zu hauen? In einem Moment, ich meine, sie hat da nicht wirklich einen zweistündigen Genuss davon. Sondern das ist in dem Moment, wo die Flasche aufgeht, das über den Kopf rinnt, ist das weg. Und sie hat selber quasi nichts davon. Was bewegt sie zu so einem Schritt? Was ist in ihrem Herzen drin? Was hat ihr Herz so erfrischt? Was ist da passiert? Da muss irgendwas gewesen sein. Man macht das ja nicht einfach so. Irgendwas hat ihr Herz ergriffen, irgendwas hat ihr Herz bewegt. Denn das ist ein weiter Weg. Sie muss nach Hause gehen, sie überlegt sich das Fläschchen zu nehmen. Nimmt das wahrscheinlich vom Regal runter, nimmt es an sich und weiß in dem Moment, hey, was ich hier mit mir rumtrage, ist unglaublich viel wert. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr euren Jahreslohn mit euch herumtragen würdet. Wie ihr euch dann fühlt. Würdet ihr euch auf der Straße sicher fühlen? Ich weiß nicht, in Deutschland ist es ja relativ sicher. Ich weiß, dass ich einmal relativ viel Geld in Kenia mit mir herumgetragen habe, als ich eine Busreise für eine Gruppe von Leuten gebucht habe. Und zwar durch eine der berüchtigsten Straßen in Nairobi, die für ihre Kriminalität bekannt war. Das fühlt sich echt blöd an. Du versuchst so normal wie möglich zu laufen und dir nichts anmerken zu lassen und weißt genau, das funktioniert definitiv nicht. Jeder, der dich sieht, weiß, da gibt es was. Da geht jetzt in das dorthin, wo die Tickets für das Busreisebüro, für die Tickets für den Fernbus gibt. Aha, okay, der geht da nicht nur hin und nach dem Fahrpreis zu fragen. Nee. So wie der seine Hände in den Taschen hat und die Hände zu Fäusten ballt und Sachen zusammenkrampft, da ist mehr im Spiel. Das merkt man. Ich weiß nicht, ob die Frau sich sicher gefühlt hat. Aber zumindest gehört eine Überwindung dazu. Das ist das, worauf es mir ankommt. Da muss etwas in ihrem Herzen sein, was sie antreibt, diesen Weg zu gehen. Und dann kommt sie dorthin und sie wird natürlich nicht mit frohen Herzen empfangen. Sie weiß, sie bricht in eine Männergesellschaft rein, wo normalerweise Frauen nicht wirklich geduldet sind. Das sind Männer, die feiern. Okay, es sei denn, sie will auf dem Tisch tanzen, aber sie ist normalerweise nicht willkommen dort. Sie kommt hin und jetzt gibt es für sie keinen Schritt zurück mehr. Entweder sie zieht das durch, was sie sich in ihrem Herzen vorgenommen hat, oder sie macht sich voll zum Eimer. Und das Ding geht völlig nach hinten los. Sie zerbricht das Gefäß und in dem Moment gibt es kein Zurück mehr für den Wert, für den materiellen Wert dieses Dings. Und sie kippt es Jesus über den Kopf. Ich weiß nicht, ob sie nachgedacht hat, wie sie das Flugzeug zum Landen bringt. Sie hat nur bis zu dem Moment gedacht, wahrscheinlich, wo es Knack macht und Jesus muss gesalbt werden. Was hinterher kommt, hat sie wahrscheinlich völlig ausgeblendet. So weit kann man mal gehen. Und dann kommt diese Diskussion hier ins Rollen. Die Leute sagen, hey, geht ja gar nicht so, eine Verschwendung. Und sie muss sich die Vorwürfe anhören. Und Jesus sagt, sie hat mich zum Begräbnis gesalbt. Vielleicht so als kleinen Hinweis für seine Nachfolger. Leute, ich habe es euch schon oft gesagt, ich werde sterben. Nochmal als Erinnerung. Und die Frau, die hat es kapiert. Sie hat etwas an mir getan. Ihr habt es wahrscheinlich, ihr wollt es nicht wahrhaben. Ihr wart so mit euch selbst beschäftigt, mit euren Karrierechancen in meinem Reich, mit euren Aufstiegsmöglichkeiten, wer wohl der Größte ist oder was auch immer. Ihr habt das nicht wahrgenommen. Und sie sagt noch etwas. Diese Verschwendung, was ihr hier als Verschwendung bezeichnet, wird überall dort, wo das Evangelium erzählt wird, davon wird gesprochen werden, von der Frau, deren Herz überschwänglich war. Sie hat ein erfrischtes Herz gehabt. Ich habe sie Herzensmensch bezeichnet. Und was ist das Charakteristische? Offenbar hat sie sich von Jesus geliebt gefühlt, angenommen gefühlt, beschenkt gefühlt, gesegnet gefühlt. Deshalb kann sie selber wiederum lieben. Deshalb hat sie geschenkt, beschenkt andere. Und deshalb hat sie gesegnet. Ein Ausleger hat mal gesagt, der Duft dieses Parfums, was verströmt wurde im Raum, das ist der Ausdruck ihres Herzens. Es ist ein Herzensduft. Das heißt, eigentlich war es so ihr Herz, was den ganzen Raum erfüllt hat. Und das Parfum ist nur so ein Ausdruck. Da hat sie einen Weg gefunden, das, was in ihrem Herzen drin ist, rauszulassen. Das war ihr Weg, zu zeigen, was ihr Herz berührt hat. Vielleicht ist das so. Ich würde mal die These aufstellen. Ihr könnt riechen, wie das Herz von jemandem duftet. Ihr könnt den Duft eines anderen riechen, was in seinem Herzen drin ist. Ich glaube, wir Menschen haben so ein Gespür dafür. Nach was duftet ein anderer? Aber ich frage jetzt nicht, wonach duftet dein Nachbar, dein Sitznachbar, sondern stelle eine andere Frage, die kommt auf der nächsten Folie. Der Duft des Herzens. Jedes Herz verbreitet einen Duft. Wonach duftet dein Herz? Wenn ich jetzt die Person, die dich kennt, die um dich herum sitzt oder um dich herum ist, die dich kennt, die Frage stellen würde, wonach duftet das Herz von Raphael? Was würden die Personen sagen? Wonach duftet es? Was kommt zum Vorschein? Was ist offenbar in seinem Herzen drin, wonach es duftet? Wonach duftet dein Herz? Was würden Leute um dich herum sagen, wonach dein Herz duftet? Wir müssen nicht laut antworten. Ich will nur die Frage wirken lassen. Wonach duftet dein Herz? Was nimmt man an dir wahr? Der Duft, der dich umgibt, der sagt etwas über dein Herz aus. Das, was du tust, wie du dich verhältst, das sagt etwas über dein Herz aus. Ist dein Herz blumig? Ist dein Herz schrill? Duftet es nach allem Möglichen? Ich vergleiche das mal mit, wenn du bei Douglas reingehst. Furchtbar. Ich liebe Düfte, aber was ich nicht mag, ist so ein Zusammenschmeißen von 1000 Düften. Und das Interessante ist, diese Mischung riecht überall gleich. Egal, wo du zu Douglas gehst oder nur vorbeiläufst. Egal, ob das in Potsdam ist, ob das in Berlin ist oder in München ist. Es riecht überall gleich, nämlich nach allem und nach nichts. Klar hat es etwas Magisches, etwas Anziehendes. Aber ein einzelner Duft hat viel mehr Charakter als dieses Mischmasch. Riecht dein Duft, duftet dein Herz nach allem Möglichen. Nach zig verschiedenen Sachen. Ist er nicht identifizierbar? Riecht er nach allem Möglichen? Aber ist er austauschbar? Ist er verwechselbar? Wonach riecht dein Herz? Oder riecht dein Herz mal so und mal so? Wechselt der Duft so permanent hin und her? Ist dein Herz so geteilt? Heute rieche ich so, morgen rieche ich so. Dufte ich so, morgen so. Oder riecht dein Herz... Okay. WG, Studenten-WG. Du gehst in die Küche am Morgen und du riechst. Nichts gegen Studenten. Bei uns zu Hause riecht es auch manchmal so. Du gehst morgens in die Küche und weißt, irgendjemand hat was vergessen. Und nicht erst gestern Abend. Irgendwas riecht hier. Und dann fängst du an zu suchen, Kühlschrank, Mülleimer. Ah, okay. Gut, müsste mal wieder geleert werden. Riecht dein Herz schal, abgestanden. Riecht dein Herz alt, riecht es tot, riecht es vielleicht kalt. Wie kaltes Fett, wisst ihr, wie kaltes Fett riecht? Furchtbar. Wenn du eine Pfanne abends stehen lässt, offen in der Küche, Tür zu, und du kommst morgens in die Küche rein, kannst du mal einen Test machen. Riecht nicht schön. Das ist für mich so ein kaltes, abgestandenes, altes Herz. Verbreitest du den Duft von Hoffnungslosigkeit? Verbreitest du den Duft von Dunkelheit? Oder duftet dein Herz nach Hoffnung? Duftet dein Herz nach Liebe? Verbreitest du Freude? Verbreitest du Wärme? Verbreitet dein Herz Kälte? Oder jetzt mal eine ganz andere Frage. Duftest du nach Jesus? Duftet dein Herz nach Jesus? Also nach Leben. Ich glaube, wenn ein Herz nach Jesus duftet, dann ist es attraktiv. Menschen merken das. Wenn jemand nach Jesus duftet, wenn jemand viel Zeit mit Jesus verbringt, wenn jemand ganz nah an Gott dran ist. Also ich habe das Gefühl, ich merke das. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Eindruck gehabt, boah, die Person muss irgendwie ganz nah an Gott dran sein. Das, was sie sagt, so wie sie ist, sie duftet förmlich nach. Ich kann das riechen, dass du nah an Gott dran bist. Warum ist das so? Wie kommt dieser Duft zustande? Der Duft deines Herzens kommt von dem, was du in dein Herz reinlässt und was in deinem Herzen drin ist. Und der Duft deines Herzens kommt daher, wem dein Herz gehört. Wenn dein Herz Gott gehört, ist das was anderes, als wenn dein Herz dir selber gehört. Dann versuchst du selber, alle möglichen Dinge zum Duften, zum Riechen zu bringen. Wenn dein Herz Gott gehört, dann ist da schon mal eine gute Grundduftmischung da. Das ist dein Herzensduft. Es gibt ein paar Stellen, Bibelstellen, die ich gerne lesen möchte. Hier kommt gleich eine. Aus dem 2. Korintherbrief. Ihr zeigt ja selbst, dass ihr ein Brief von Christus seid. Das spricht Paulus an einer Gemeinde in Korinth. Ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Eingeprägt nicht in Steintafeln, sondern in menschliche Herzen. Unsere Herzen sind Briefe von Christus. Da duftet etwas, da kommt ein Duft von Gott rüber. Da soll ein Duft von Christus rüberkommen. Wie geschieht das? Wie kann dieser Duft aus unseren Herzen herausströmen? Wie kann dieser Duft sich breit machen? Es gibt zwei Momente. Der erste Moment, den habe ich schon angesprochen, nämlich das, was in deinem Herzen drin ist. Wenn du Bitterkeit konservierst, wenn du schlechte Sachen konsumierst, dann wird das den Duft deines Herzens verströmen. Wenn du dich mit Leuten umgibst, die total negativ sind und dich von ihnen anstecken lässt und das in dich aufsaugst, vielleicht sogar manchmal dir das zu Herzen nimmst, dann wird dein Herz das weiter verbreiten. Dann färbt sich dein Herz auf diese Weise. Das ist die eine Seite, was in deinem Herzen drin ist. Das andere ist, was aus deinem Herzen rauskommt. Wie bei der Frau in diesem Text, es gab diese zwei Momente. Der erste Moment ist das, was ihr im Herzen drin war, das, was sie erfüllt hat. Und dann gab es den zweiten Moment, es musste etwas rauskommen. Sie hat es in die Tat umgesetzt. Und ich stelle bei uns Menschen manchmal fest, dass wir die Aussage machen, ich kann nicht raus aus meiner Haut, ich bin halt so. Das ist dieser Moment, wo so ein Scheitern reinkommt, da ist etwas drin in dir, was aber nicht rauskommt. Durch irgendwas wird das, was eigentlich drin ist, verhindert. Man könnte sich jetzt selbst einreden und so schlecht machen und sagen, naja, vielleicht ist das, was drin ist, nicht stark genug oder ich muss mehr erfüllt werden, es muss zum Bersten gefüllt werden, dann gibt es überhaupt keine Grenzen. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, manchmal gibt es Dinge, die einfach uns einengen, uns festhalten. Das, was in unserem Herzen drin ist, wirklich rauszulassen. Manchmal ist es gut so, dass es diese Ängste gibt. Vielleicht hast du Angst, dass Dinge aus deinem Herzen rauskommen, die böse sind. Wie Groll, wie Ärger, wie Wut. Vielleicht ist es gut, dass du manchmal denkst, hey, wie gut, dass nicht alles, was in mir drin ist, wirklich rauskommt. Das ist gut so. Aber gleichzeitig sagt es auch etwas aus über das, was drin ist in deinem Herzen. Und da ist der Handlungsbedarf nicht an diesem Herzensfilter oder an diesem Duftfilter, sondern da liegt der Handlungsbedarf im Herzen, dass du mit dem umgehst, was in deinem Herz ist. Das heißt, erstmal zu sehen, ja, da ist wirklich was in meinem Herzen, was nicht schön ist. Jeder Mensch trägt die Sehnsucht in sich, ein besserer Mensch zu werden. Und das, wo ich merke, hey, da schade ich anderen damit, das abzulegen. Und diese Herzensverbesserung, diesen Duft im Herz zu bestimmen, das kann in erster Linie nur Gott, um den Duft eines Herzens grundsätzlich zu verändern. Das kann nur Gott. Wenn du Gott in dein Leben reinlässt und ihm Raum gibst in deinem Herzen, dann wird er den Duft deines Herzens prägen. Und deshalb meine Herausforderung für diese Woche. Mach Jesus Raum in deinem Herzen, indem du Zeit mit ihm verbringst, indem du ihn an dein Herz ranlässt und indem du deinem Herzen ganz klar ins Auge siehst. Klingt seltsam, ne? Aber schau deinem Herzen ins Auge. Das, was in deinem Herzen drin ist, selbst die Dinge, die dich erschrecken. Wenn du diese Woche Wut wahrnimmst, wenn du Ärger wahrnimmst, wenn du Groll wahrnimmst, wenn du Verhaltensweisen wahrnimmst, wo du sagst, boah, ich erschrecke vor mir selbst. Nimm sie ins Auge und bring sie Jesus. Er ist derjenige, der damit umgehen kann. Und das Zweite, das ist der zweite Schritt, den die Frau gegangen ist, nämlich Dinge rauszulassen. Vielleicht trägst du Freude, Liebe, Hoffnung in deinem Herzen und sagst, ach, irgendwie fühle ich mich wie eingeengt in meiner Haut und ich kann es aber nicht rauslassen. Was ist dieser Filter, der dich so einengt? Was ist es? Manchmal ist es Angst. Die Frau hatte genug Grund gehabt, ängstlich zu sein. Nämlich, was sagen jetzt diese Männer von mir? Was passiert mit mir, wenn ich da reingehe? Manchmal ist es gut, sich keine Gedanken zu machen. In so einer Situation, wo die Frau war, war es vielleicht gut, wenn sie das nicht bis zum Ende durchgedacht hat. Sondern wenn das, was für sie so wichtig ist, sie erstmal durchgezogen hat und sie nicht bis zum Ende durchgedacht hat. Manchmal hilft das. Manchmal ist das ein Schritt dazu. Und gleichzeitig kann es sein, dass andere Dinge unser Herz einengen. Dass es zum Beispiel Stolz ist, dass ich sage, na, ich will gar nicht so sein. Oder ich bin zu stolz, dass mein Herz verletzlich sein kann. Ich bin zu stolz, das, was in meinem Herz drin ist, nämlich eine Empfindsamkeit oder Emotionen, zu zeigen, rauszulassen. Das kann manchmal ein falscher Stolz sein, wo wir eine Form wahren wollen, etwas, was wir vielleicht gar nicht sind. Damit wir Herzensmenschen werden, braucht dieses Herangehen an diesen beiden Punkten. Lass Jesus dein Herz voll prägen. Das heißt nicht, dass dein Herz immer absolut 100% nach Jesus duften wird. Aber wenn die Mischung stimmt, wenn der Zustrom stimmt, dann wird das in deinem Herzen drin sein. Jesus wird in deinem Herzen drin sein. Und der zweite, diese Filter, die dich einengen, lass sie nicht so mächtig sein wie die Kraft, die in deinem Herzen drin ist. Die Kraft, die in deinem Herzen drin ist, dass wenn Jesus dein Herz prägt, diese Liebe, dieses Beschenktsein, dieser Segen, hat die Kraft, diese Herzensfilter, diese Duftfilter, die das begrenzen, die das nicht rauslassen, die dich zurückhalten, die dich klein halten, hat die Kraft, das zu sprengen und das wegzunehmen. Es gibt noch eine... Moment, wir haben noch eine zusammenfassende Folie. Ja, Bezug zur Jahreslosung, genau. Das können wir vielleicht erst machen. Hesekiel 36. Gott sagt selbst, ich gebe euch ein neues Herz. Und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe ich euch ein lebendiges Herz. Hier legt Gott Wert darauf und beschreibt einen Zustand unseres Herzens, wie es sein kann, wie es ganz praktisch sein kann, wenn wir ein hartes Herz haben. Wenn wir ein Herz haben, was nicht formbar ist, wo andere keinen Eindruck hinterlassen können, sondern wo andere abprallen davon. Und er sagt, ich will euch ein lebendiges Herz geben, eins, was schlägt, was für mich schlägt, was für andere schlägt, was etwas ins Leben erweckt. Und jetzt kommt die andere Folie mit dieser Zusammenfassung. In Jesus bist du geliebt. Jesus liebt dich. Er ist Mensch geworden für dich. Er hat den Himmel hinter sich gelassen für dich. Er ist ans Kreuz gegangen für dich. Er liebt dich. Sein Herz schlägt für dich. Und die Frau hat das gemerkt. Es war für sie offenbar. Jesus ist für mich und deshalb hat sie wieder geliebt. Du bist beschenkt von Jesus. Ich nehme so viele Dinge selbstverständlich. Ihr habt ein gesundes Kind zur Welt bekommen, geschenkt bekommen. Ihr seid von Jesus beschenkt. Es war eine gute Geburt, ihr seid von Jesus beschenkt. Ihr freut euch, ihr seid von Jesus beschenkt. Du bist heute Morgen aufgestanden. Zu 80% hast du gefrühstückt, für die anderen kommt es noch. Du bist beschenkt. Du musst dir keine Sorgen machen, was du heute isst. Du bist beschenkt von Jesus. Du lebst in einem Land, du hast dir heute Morgen keine Gedanken gemacht, komme ich heil und unbeschadet hier an. Du bist beschenkt. Du kannst nichts dafür, es ist ein Geschenk. Dir geht es gut, du bist materiell einigermaßen abgesichert, du bist beschenkt. Du bist gesund hier, auch wenn vielleicht hier und da was wehtut. Du bist geschenkt, du bist beschenkt. Dir geht es gut. Gott meint es gut mit dir. Klar kann man, es sind Schwierigkeiten, die Lektion, das auszuhalten. Aber das wahrzunehmen, ich bin beschenkt durch Jesus. Und das zu zählen, wo er mich schenkt, wo er mich beschenkt, was er mir Gutes tut in meinem Leben. Mach dir das bewusst. Das ist ein Schlüssel davon, wie du dem, was in deinem Herzen ist, auf die Spur kommst. Nimm das wahr, wo Gott dich beschenkt hat, wo er dir Gutes tut. Und du bist gesegnet in Jesus. Gott tut dir Gutes. Vielleicht kannst du das in deinen letzten Monaten oder Jahren wie eine Perlenschnur auffädeln, die Punkte, wo du gesegnet bist. Wo du merkst, hier hat Gott mich beschenkt, da hat er mich beschenkt. Und dann die Feststellung zu treffen, wow, ich bin echt gesegnet. Gott meint es gut mit mir. Gott ist liebevoll und ich kann das voll bejahen, wie gut er zu mir ist. Ich bin gesegnet. Und vielleicht nimmst du wahr, ich brauche Gott. Ich brauche Gott, weil ich so eine Lücke spüre, so eine Segenslücke spüre und Hunger habe für mehr. Hunger habe nach Liebe, Hunger habe nach den Geschenken für Gott. Dann ist die Richtung, wende dich zu Gott, wende dich zu Jesus, wende dich zu ihm hin. Denn bei ihm wird diese Sehnsucht, die in unserem Herzen drin ist, gestillt. Er ist die Adresse, worauf es ankommt. Also, nochmal zum Abschluss zusammengefasst. Diese Frau hatte das in ihrem Herzen gehabt, was nach draußen drang und wo es kein Halten mehr gab. Und sie war unglaublich verschwenderisch Gott gegenüber. Und ich würde sogar sagen, es war eine Reaktion darauf, dass sie gemerkt hat, Gott ist verschwenderisch dir gegenüber. Vielleicht ist es Zeit, dass du dich hinsetzt und aufschreibst, wo es liebt Gott verschwenderisch, wo liebt Gott mich verschwenderisch. Und ich habe noch einen anderen Eindruck. Vielleicht merkst du, mein Herz lebt nicht so richtig. Mein Herz braucht Wiederbelebungsmaßnahmen. Mein Herz ist kalt geworden. Mein Herz ist an Stellen tot. Manchmal klopft es und manchmal ist es einfach so tot. Manchmal muss man sich seines Herzens bewusst werden. Es gibt verschiedene Schritte, wie du dir bewusst machen kannst, dass dein Herz lebt und dass du in der Gegenwart lebst. Die klingen jetzt vielleicht banal, aber sie sind zwei Sachen, die sind unglaublich schwierig. Versuche mal, eine halbe Stunde lang im Park oder irgendwo anders spazieren zu gehen und die Schritte zu zählen. Versuch das mal zu machen. Du wirst die Erfahrung machen, du hast noch nie so stark im Jetzt gelebt. Es wird dir kaum gelingen, weil immer wieder irgendwas nach Aufmerksamkeit schreit, anstatt sich auf diesen einen Punkt zu konzentrieren. Dort kommst du aber deinem Herzen auf die Spur, weil du ganz bei dir selbst bist, weil du versuchst, alles auszublenden. Dort bist du ganz nah an deinem Herzen dran. Oder die andere Möglichkeit, versuche dich Nachmittag oder irgendwann mal hinzusetzen und deine Atemzüge zu zählen. Das ist unglaublich schwer, weil alles in dir, deine Gedanken, die versuchen überall hinzuhüpfen. Und die verschiedenen Gerüche und alles, was in deinem Herzen drin ist, alles schreit in gewisser Weise nach Aufmerksamkeit. Aber versuch mal diese zwei Sachen und du wirst merken, dass es die Linie des Herzens ist eine ganz schmale Linie. So kommst du dem auf die Spur, was in deinem Herzen drin ist. Und du wirst zwischendurch bemerken, was dich alles ablenkt. Und das ist der Nebeneffekt davon. Du merkst, was dich gedanklich beschäftigt. Du merkst, was dich ablenkt. Und du wirst merken, das sind nicht nur die Dinge, die dich in der Stille ablenken, sondern auch, das sind auch die Dinge, die dich in den Aktionen ablenken. Wenn du dich konzentrieren willst, wenn du etwas anderes tun willst, gibt es verschiedene Sachen, die versuchen, dich wegzuziehen. Deshalb werde dir deines Herzens bewusst, das, was in deinem Herzen drin ist. Wenn es offenbar ist, wenn es sichtbar geworden ist, wenn du es formulieren kannst, das ist ein riesiger Schritt. Das ist ein riesiges Ding. Dann kannst du zu Jesus kommen und sagen, hey, ich bin erschrocken, dass in meinem Herzen so viel Groll und Wut ist. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Aber es gibt Situationen, wo ich einfach denke, hey, hier bin ich nicht ich selber. Oder es gibt Situationen, wo ich den Eindruck habe, hey, ich kann mich da nicht kontrollieren. Ich bin da nicht ich selber. Wenn das offenbar ist, wenn die Wahrheit ans Licht gekommen ist und Licht in das Herz reingekommen ist, dann ist es der erste Schritt, damit dort das Herz so werden kann, wie es eigentlich sein sollte. Das ist der erste Schritt, was in dem Herzen drin ist, dass das rauskommt, dass das offenbar wird. Und wie gesagt, der zweite ist bei dem, was uns bremst. Versuch, deine Duftfilter zu beschreiben. Vielleicht ist es Angst, das geht doch nicht, das passt nicht, das tut man nicht. Vielleicht ist es einfach deine Erfahrung, die du gemacht hast, das geht schief. Ich habe das schon mal erlebt. Ich weiß, wo das hinführt. Ich weiß, wo das endet. Das sind Filter, die uns lähmen und die uns vorgaukeln wollen, dass Dinge nicht funktionieren können, die vielleicht Gott uns ins Herz legt. Lass dich nicht von dem bremsen, was deinem Herzen versucht, ein Korsett anzulegen. Gottes Möglichkeiten sind viel größer, als die du dir erträumen kannst. Deshalb zum Schluss die Herausforderung: Versuch diese Woche ein Herzensmensch zu sein. Versuch diese Woche ein Herzensmensch zu sein. Jemand, der mit seinem Herzen in Verbindung ist, der weiß, was in seinem Herzen drin ist und das rauslässt, was Gott ihm aufs Herz legt.